Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Schwere Explosion in Beirut. Fritz Haller, der Erfinder des weltberühmten USM-Haller-Regals, ist gestorben.
Die wirklich einfachen Sachen, die sind nachher, sagt man ja klar, was sonst. Ja, aber die sind natürlich die schwierigsten von allen.
Das Gespräch mit einem Weggenossen. Die plötzliche Langsamkeit in der EU, mitten in der Krise. Die Gipfelanalyse aus Brüssel. Und schließlich reden wir über Frauen, die dem Bundeshaus aufs Dach steigen. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Eine schwere Explosion hat am Nachmittag das Zentrum von Libanons Hauptstadt Beirut erschüttert. Die Rede ist von mindestens 8 Toten und Dutzenden Verletzten. Unter den Getöteten befindet sich offenbar eine Schlüsselfigur des libanesischen Sicherheitsapparates, Philipp Scholkmann.
Seit der Krieg in Syrien eskaliert, ist die Sicherheitslage auch im Libanon angespannt, aber von größeren Gewaltakten blieb das kleine Nachbarland bisher verschont. Diese relative Ruhe zerriss heute eine gewaltige Explosion mitten in Ashrafieh, einem der geschäftigsten Viertel in der Innenstadt von Beirut. Eine Hausfassade wurde weitgehend zerstört, mehrere andere wurden schwer beschädigt und Wagen gingen in Flammen auf, als der Sprengkörper mitten am Nachmittag unweit der Place Sassine explodierte. Danach stand eine schwarze Rauchsäule über dem Quartier, in dem viele Restaurants und Geschäfte, aber auch Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser aufeinandertreffen. Rettungskräfte suchen zur Stunde noch in den beschädigten Häusern nach weiteren Opfern. Libanesische Medien berichteten am Abend, unter den Toten sei auch Wissam al-Hassam, ein einflussreicher Geheimdienstoffizier. Er wurde im Libanon eher dem Lager der Gegner des syrischen Präsidenten Assad zugerechnet. Hassam war verantwortlich für die Untersuchungen des Mordes am ehemaligen libanesischen Premierminister Rafik Hariri. Außerdem enttarnte er jüngst den mutmaßlichen Drahtzieher eines geplanten politischen Mords, der wiederum ein langjähriger Freund des syrischen Präsidenten Assad ist. Für die sunnitisch geprägte libanesische Opposition war Hassam eine zentrale Figur. Manche Spekulationen gehen nun in Richtung Damaskus. Andere vermuten eine mögliche innerlibanesische Abrechnung. Sicher ist nur, der Krieg in Syrien hat alte Gräben zwischen religiösen und politischen Fraktionen in Libanon wieder tief aufgerissen und der Anschlag von heute nährt die Angst vor einer neuen Welle politischer Gewalt auch in Libanon.
Und nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Silvan Fischer.
Die türkische Armee hat erneut Richtung Syrien geschossen, nachdem zuvor syrische Granaten auf türkischem Boden eingeschlagen waren. Das berichtet ein türkischer Fernsehsender. Ob es beim gegenseitigen Beschuss Opfer gab, ist nicht bekannt. In den letzten Wochen war es im türkisch-syrischen Grenzgebiet wiederholt zu Schusswechseln gekommen. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote. In der malischen Hauptstadt Bamako haben internationale Vertreter über die Zukunft des westafrikanischen Landes beraten. Dabei ging es im Wesentlichen um einen militärischen Einsatz. Die UNO und die EU haben dazu logistische Unterstützung zugesagt. Einen Kampfeinsatz schlossen die internationale Gemeinschaft aber aus. Seit Frühling wird der Norden Malis von Islamisten kontrolliert, die einen eigenständigen Gottesstaat errichten wollen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat darauf hingewiesen, dass der Aufbau der europäischen Bankenaufsicht viel Zeit brauche. Die Behörde werde deshalb sicher nicht bereits Anfang des nächsten Jahres arbeitsfähig sein, wie sich das der französische Präsident Hollande vorstelle. Der EU-Gipfel hat die Schaffung einer europäischen Bankenaufsicht gestern Abend in Brüssel beschlossen. Beim Gipfeltreffen im Dezember soll der weitere Fahrplan festgelegt werden. 10 Piraten aus Somalia sind von einem Gericht in Hamburg zu Gefängnisstrafen zwischen 2 und 7 Jahren verurteilt worden. Die Männer hatten am Ostermontag 2010 vor der Küste Somalias ein Frachtschiff aus Hamburg beschossen und gekapert. Die Besatzung wurde später von einem niederländischen Marinekommando befreit. Das Luftverkehrsabkommen der Schweiz mit Deutschland stößt auf neue Hindernisse. Derzeit stellen sich sämtliche Bundestagsabgeordneten der Regierungsparteien CDU und FDP aus Baden-Württemberg gegen diesen Vertrag, wie unser Deutschland-Korrespondent sagt. Damit hätte der Vertrag im Bundestag keine Mehrheit mehr. Das Abkommen soll die Anflüge über deutsches Gebiet auf den Flughafen Zürich regeln. Die Beteiligung an den EU-Abkommen von Schengen und Dublin kostet die Schweiz immer mehr. Im kommenden Jahr wird laut dem eidgenössischen Justizdepartement erstmals die Schwelle von 100 Millionen Franken überschritten. Das ist annähernd 14 Mal so viel, wie der Bundesrat 2005 im Abstimmungsbüchlein in Aussicht gestellt hatte. Bei der Bundeskanzlei in Bern ist jene Volksinitiative eingereicht worden, die verlangt, dass die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer in der ganzen Schweiz abgeschafft wird. Die Initiative war von der Alternativen Linken lanciert worden. Nach ihren Angaben wurde das Volksbegehren mit 103.000 gültigen Unterschriften eingereicht. In Burgdorf im Kanton Bern ist ein Lehrer entlassen worden, gegen den ein Strafverfahren läuft, wegen Kinderpornografie im Internet. Der Mann wurde auch als Leiter einer Jugendorganisation abgesetzt. Näheres zum Fall gaben die Behörden nicht bekannt. Der angesehene Holocaust-Forscher Henry Friedlander ist in den USA 82-jährig gestorben. Er war Jude, wurde 1930 als Heinz Friedlander in Berlin geboren und von den Nationalsozialisten unter anderem in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Friedlander überlebte, wanderte 1947 in die USA aus, studierte Geschichtswissenschaften und erforschte dann den Holocaust. Die niederländische Rabobank beendet ihr Engagement im Profiradsport. Sie zieht die Teams der Männer und Frauen Ende Jahr zurück. Begründet wird der Entscheid mit den neuen Dopingenthüllungen der letzten Tage und Wochen. Ein Sprecher der Bank sagte, man glaube nicht mehr daran, dass der Profiradsport sauber und fair werden könne. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.756 Punkten, das ist ein Minus von 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.385 Punkten, ein Minus von 1,2%. Der Euro wird zu 1,2092 gehandelt und der Dollar zu 92,82. Der Föhn und warme Luft aus Afrika haben heute in der Schweiz für Rekordtemperaturen gesorgt. Laut SF Meteo stieg die Temperatur im St. Galler Rheintal und im Urnerland auf bis zu 29 Grad. Das sind die höchsten Oktobertemperaturen, seit die Daten erhoben werden. Damit zu den Wetteraussichten. Morgen und am Sonntag ist es ziemlich sonnig. Am Vormittag hat es im Mittelland jeweils noch zum Teil Nebel. Am Nachmittag wird es morgen 18 bis 22 Grad warm. Am Sonntag liegt die Temperatur um 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Langsamkeit als Rezept für Frieden. Eine Analyse des EU-Gipfels. Ausländisches Geld für eine Schweizer Volksinitiative. Wer steckt hinter dem Kürzel EERA? Mit den Händen denken. Zum Tod von Fritz Haller. Kein Rauch und kein Feuer, sondern beim amerikanischen Stahlarbeiter der Zukunft piepst es. Die Finanzkrise ist bewältigt, aber emotional nicht verdaut. Island stimmt über eine neue Verfassung ab. Und schließlich, sie ist es nicht.
Interessanterweise taucht die Helvetia überhaupt in diesem Haus nicht auf.
Wer sind dann die drei Frauenstatuen auf dem Bundeshaus? In den letzten Jahren war die europäische Politik so aufregend und hektisch wie nie. Beim Gipfel gestern und heute aber gingen die Staats- und Regierungschefs Europas wieder sehr ruhig zur Sache. Lange ging's bis in die frühen Morgenstunden und wenig kam heraus. Herrscht wieder Normalität? EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Plötzlich diese Langsamkeit. Bis 3 Uhr morgens saßen Merkel, Hollande und ihre Kollegen am Tisch, redeten und redeten und erklärten danach feierlich, dass sie wirklich machen wollen, was sie sich schon im Juni vorgenommen hatten, nämlich die Banken der Eurozone einer gemeinsamen Aufsicht unterstellen. Wie direkt überwacht die Behörde die großen Banken und wie die kleinen? Noch offen. Wie bindet sie die teilnahmewilligen Nicht-Euro-Länder ein? Offen. Und die wichtigste Frage überhaupt, werden, wenn die neue Behörde einmal arbeitet, in Schieflage geratene Banken vom Euro-Rettungsschirm gestützt? Wird mit anderen Worten nach der Zusammenlegung der Aufsicht auch die allfällige Bankenrettung gemeinsam erledigt? Und wenn ja, gilt das auch für Irland und Spanien, deren Banken vor Einrichtung der neuen Aufsicht abstürzten? Oder gilt das erst für den nächsten Crash? Alles immer noch offen. Neu kam in dieser langen Nacht nur ein Fahrplan hinzu. Bis Ende Jahr sollen die rechtlichen Grundlagen stehen. Im Verlauf des nächsten Jahres soll die neue Behörde dann aufgebaut werden. Dieses Schrittchen nahm beim Gipfel gestern so viel Zeit in Anspruch, dass man über den tiefgreifenden Umbau der Eurozone kaum noch streiten konnte. Der Umbau muss kommen. So wie der Euro heute funktioniert, führt er zu großen Ungleichgewichten zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Ländern. Auf Dauer sind diese Ungleichgewichte tödlich. Darum muss aus der Währungsunion eine finanz- und wirtschaftspolitische Union werden. Diese große, schwierige Debatte wurde verschoben. Auf Dezember sagen manche aufs nächste Jahr, andere aufs Jahr 2014 dritte. Und derzeit sieht es so aus, als ob alle irgendwie recht bekommen könnten. Weil Europa sich Zeit lässt und weil die Finanzmärkte sich vorübergehend beruhigt haben und Europa die Rückkehr zu seinem normalen politischen Arbeitstempo erlauben. Das ist ein sehr langsames Tempo. Ein Tempo, das es souveränen Nachbarn ermöglicht hat, sich in 60 Jahren in den Abhängigkeiten einer tiefen Rechtsgemeinschaft zu verstricken. Ein friedensförderndes Tempo, auch wenn der Frieden zuweilen damit erkauft wird, dass man so lange redet, bis alle am Tisch vor Müdigkeit umfallen. Doch in der jetzigen Krise birgt dieses bewährte Tempo ein Risiko, weil noch niemand weiß, ob auch diese Krise damit zu bewältigen ist.
Am Montag will eine Schweizer Gruppierung mit dem Namen «Unsere Schweiz» in Bern eine Volksinitiative zur Vorprüfung einreichen. Die Initianten fordern die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU. Doch finanziert wird diese Initiative auch aus dem Ausland, von einem Verein mit Sitz in London, wie die NZZ heute berichtet. Was weiß man über diese Sponsoren? Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
Vor 5 Wochen, am 13. September, wurde in London ein Verein nach englischem Recht gegründet. Die European Equal Rights Association, der Verein für europäische Gleichberechtigung. Sein Präsident ist ein Brite namens Michael Wang, sein Sprecher ein österreichischer Buchhalter namens Boris Steffen. Nach den Aussagen von Steffen hat die EERA gerade 8 Mitglieder, die aus Schweden, den Niederlanden, Finnland, Polen, Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich stammten. Sie seien untereinander befreundet und arbeiteten als Ärzte, Anwälte, Bankiers und eben Buchhalter. Niemand habe andere politische Bindungen. Steffen dementierte ausdrücklich, dass die Gruppe etwas mit britischen oder irischen Euroskeptikern zu tun habe oder mit Schweizer Gruppierungen wie der SVP oder der AUNS. Am Montag nun will das Schweizer Initiativkomitee den Text der Vorlage zur Vorprüfung bei der Bundeskanzlei in Bern einreichen. Diese verneint zwar jegliche Kenntnis dieses Vorhabens, aber der Sprecher Steffen hat sich bereits exklusiv für Interviews mit osteuropäischen Sendern verpflichtet, die ebenfalls nach Bern kommen wollen. Schutzpatron dieser Zeremonie soll der frühere polnische Staatspräsident Lech Wałęsa sein. Der hatte sich schon 2009 im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament vom irischen Euroskeptiker Declan Ganley einspannen lassen und dessen kurzlebige, erfolglose, europaweite Partei Libertas in Rom lanciert. Der Londoner Verein hat, wie Sprecher Steffen heute bestätigte, den Schweizer Initianten schon 300.000 Franken überwiesen. Insgesamt verfügten sie derzeit über eine Kriegskasse von 1,5 Millionen Euro. Das Geld, so Steffen, komme mehrheitlich aus den Taschen der 8 Vereinsmitglieder, aber es gebe zusätzlich europäische Unternehmungen und Anwaltskanzleien, die Geld gegeben hätten. Der Verein sei allerdings nicht an Spenden aus dem Publikum interessiert. Neben der Schweizer Volksinitiative und einer politisch nicht sehr beißkräftigen EU-Bürgerinitiative laufen, so Steffen, Prozesse gegen das Freizügigkeitsabkommen in den Niederlanden, Schweden und Finnland. Diese Verfahren würden unweigerlich vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg enden, hofft er. Für die ausländischen Hintermänner dieser geplanten Volksinitiative ist die Kündigung oder Nichtigkeitserklärung des Freizügigkeitsabkommens bloß ein etwas perverses Mittel zum Zweck. Sie behaupten, EU-Bürger würden in der Schweiz diskriminiert und wollen eine Gleichstellung erwirken, indem alle bestehenden Vereinbarungen aufgelöst werden. Mit dem Verschwinden der Freizügigkeitsverträge würden automatisch auch die bilateralen Verträge hinfällig. Doch bis es soweit kommt, müssen noch 100.000 Unterschriften gesammelt und eine Mehrheit der Stimmbürger überzeugt werden.
Wer USM sagt, denkt auch Haller, Denn der Architekt und Designer Fritz Haller hat das legendäre Stahlrohrregal USM Haller erfunden, das salopp gesagt wahrscheinlich fast schon in jedem zweiten Schweizer Büro steht. Heute wurde offiziell bestätigt, dass Fritz Haller im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Ludger Hofestadt ist Professor für computergestütztes Architekturdesign an der ETH Zürich und hat 10 Jahre bei Fritz Haller geforscht. Ich habe ihn gefragt, wie kam Fritz Haller auf die genial einfache Idee mit dem Stahlrohrregal?
Das war eigentlich eine Verlegenheitslösung. Er brauchte Möbel für seine Bausysteme, die er für die Häuser entworfen hatte, für eine Ausstellung in Paris. Er hatte zusammengearbeitet mit Ulrich Scherer in Münsingen für die Produktion dieser Gebäude. Und um sie dann adäquat auszustatten für eine Ausstellung mit Möbeln, die dazu passten, hat er dieses Möbelsystem entworfen. Und dann hat sich dieses Möbelsystem deutlich besser entwickelt als seine Baukastenhäuser.
Diese Idee mit dem Stahlrohrregal, kam ihm das, weil er eine Ausbildung als Zimmermann gemacht hat?
Das kann ich nicht sagen. Er hat als Architekt sehr präzise handwerklich planen können, von der Empirie aus seine Konstruktionen immer entwickelt. Er ist nicht akademisch an die Konstruktionen rangegangen. In dem Sinne sind das auch keine Konstruktionen, sondern es sind sehr abstrakte, handwerklich gedachte Gebilde. Deswegen auch diese Perfektion im Detail und dann auch diese Überraschungen, dass diese Konstruktionen tatsächlich so funktionieren, dermaßen stabil sind. Deswegen diese unglaubliche Perfektion im Detail.
Sie waren ja ein Schüler von Fritz Haller. Was war er für ein Mensch und für ein Architekt? Was ist Ihnen da geblieben?
Er ist ein sehr bestimmter, sehr stiller, etwas schüchterner Mensch, der also auf eine sehr erstaunliche Art und Weise mit sehr, sehr wenigen Worten, mit sehr, sehr leiser Stimme diese abstrakten Konstruktionen, diese unglaublich auf die Spitze gebrachten Gebäude und Konstruktionen hat durchsetzen können. Wie das einhergeht, ohne laut zu werden, ohne viel zu reden, also es ist beeindruckend und eigentlich ein Rätsel, wie er diese Dinge so auf die Spitze hat treiben können und tatsächlich so viel hat realisieren können.
Darf ich nochmal nachfragen? Ich meine, die einfachen, genialen Sachen, von denen sagt man immer, das liegt ja auf der Hand und das würde man auch bei diesen Stahlrohrregalen sagen. Wieso kam gerade er auf diese Idee? Haben Sie da eine Erklärung, weil Sie ihn persönlich kennen?
Also die wirklich einfachen Sachen, die sind nachher, sagt man ja klar, was sonst. Ja? Aber die sind natürlich die schwierigsten von allen. Dass man muss unendlich lange arbeiten, immer wieder versuchen, immer wieder die Dinge vereinfachen und so weiter. Und wenn man ja weiß, wenn man es genau nimmt, werden die Sachen immer kompliziert. Und bis man das auf eine einfache Linie gebracht hat, das ist sehr, sehr schwierig. Und da, glaube ich, kommt ihm entgegen, dass er aus der Empirik und mit den Händen quasi gedacht hat und handwerklich gedacht hat und keinen akademischen Hintergrund hat. Ein Akademiker sagt, das geht so und so, das habe ich dort und dort gelesen oder ich habe so und so nachgerechnet und so weiter. Und deswegen verliert ein Akademiker im Detail so schnell die Geduld, weil es immer klar ist, weil es in den Büchern steht, wie solche Dinge gemacht werden. Und diesen Zugang zur Welt, zu den Konstruktionen, der ist beim Fritz Haller eben etwas anders gelagert und deswegen kommt er tatsächlich auf andere Ergebnisse wie die meisten seiner Kollegen.
War er einer der Ersten, der Funktionalität zu Kunst gemacht hat?
Er ist in dieser Zeit der funktionalen Architektur groß und bekannt geworden als ein prominentes Mitglied der Solothurner Schule. Ich glaube, er ist derjenige, der in dieser Art zu bauen nicht aufgehört hat und tatsächlich diese funktionale Architektur, ich sage immer gerne, quasi manieristisch auf die Spitze getrieben hat. Ich glaube, es gibt keinen Architekten, der so abstrakt funktionalistisch gebaut hat, dass also funktionales Bauen so minimalistisch auf die Spitze getrieben hat wie Fritz Haller. Auch nachher die Forschungsprojekte in Karlsruhe, um das Projekt Amilla, um die Installationssysteme von Gebäuden. Ich glaube nicht, dass es Bausysteme auf der Welt je gegeben hat, die von einer derartigen Komplexität sind.
Wenn man über Architektur redet, fallen immer auch Schweizer Namen. Warum hat eigentlich die kleine Schweiz so überproportional viele berühmte Architekten hervorgebracht?
Das kann ich schwer sagen. Also für mich als Deutschen ist das so, dass das Thema der Architektur hier sehr viel virulenter in der Diskussion ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass dadurch, dass man so stark verhaftet ist in einer Natur, in einer Landschaft, die einen ja wirklich herausfordert, muss man das Bauen und den Umgang mit der Natur und mit seiner Umgebung tatsächlich sehr ernst nehmen. Ernster als in anderen Regionen, wo man nicht so unter dem Druck des Klimas, des Wassers, des Gefälles und so weiter steht. Und aus irgendeinem Grund nimmt man hier Architekturen, das Bauen, das Gestalten unserer Umgebungen sehr ernst. Und das heißt, man kultiviert das. Und das genieße ich sehr, hier zu sein und daran teilhaben zu können.
Professor Ludger Hofstadt von der ETH Zürich hat 10 Jahre bei Fritz Haller geforscht. Das ausführliche Interview können Sie auf drs.ch hören. Es ist 19.21 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Islands Verfassung, psychisch und rechtlich. Amerikas Stahlarbeitern, Köpfchen statt Hände. Dem europäischen Binnenmarkt und was die Schweiz damit gemacht hat. Und Helvetia, ausgerechnet im Bundeshaus in Bern nicht vertreten. Die Finanzkrise hatte auch ihr Gutes, ohne Ironie. Für die Demokratie in Island. Noch nie hatte die Bevölkerung so viel mitzureden und morgen Samstag stimmt sie sogar über eine neue Verfassung ab. Aber die neue Verfassung hat so ihre Tücken und das wiederum hat mit der Finanzkrise zu tun. Wirtschaftlich ist sie zwar einigermaßen bewältigt, aber emotional noch nicht. Skandinavien-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Der öffentlich-rechtliche isländische Fernsehsender Riksutvarp gab sich in den letzten Wochen alle Mühe, den gut 300.000 Isländerinnen und Isländer die 6 Fragen zu erklären, über die sie morgen Samstag abstimmen können.
Der Isländer Fegus Jalstad frá Dönum, 17. Juni 1944.
Es geht darum, ob wir mehr direkte Demokratie haben wollen und die Naturressourcen des Landes gemeinsam verwalten wollen, heißt es in den kurzen Spots, die seit Wochen ausgestrahlt werden. Die Volksabstimmung zur neuen Verfassung ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die mit dem großen Bankencrash vor 4 Jahren begann. Das führte dazu, dass die konservative Unabhängigkeitspartei, welche die Geschicke des Landes über ein Jahrhundert lang dominiert hatte, in die Opposition musste. Die rot-grüne Koalition regiert nun seit 3 Jahren. Sie nutzte diese Chance zu einer tiefgreifenden Neuordnung. Der Verfassungsrat bereitete die Reform außerhalb des Parlaments vor und schlägt unter anderem vor, die Macht des Parlaments zu schwächen, jene der Stimmbürger jedoch zu stärken. Dazu sollen Privatisierungen von Naturressourcen, wie etwa Fischereirechten oder Energiequellen, künftig verboten werden. Gegen all dies wehrt sich die konservative Unabhängigkeitspartei, die bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr an die Macht zurückkommen könnte. Sie hat zu einem Boykott des Verfassungsreferendums aufgerufen und im Parlament unlängst gar versucht, mit einem 24-stündigen Redemarathon die Durchführung der Volksabstimmung hinauszuzögern. In der Bevölkerung stoßen die Reformvorschläge zwar auf Zustimmung, doch stellen sich viele auch die grundlegende Frage, ob es angesichts der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Lage sinnvoll ist, jetzt eine solche Reform gegen den Willen der größten Partei im Land, der Unabhängigkeitspartei, durchzuboxen.
Und das, was vantar natürlich umfram allt in diesem Frumvarpi, in diesem Zusammenhang, ist,
wir haben über 100 Jahre lang gut mit unserem Grundgesetz gelebt. Jetzt dürfen wir nicht alles Bewährte einfach über Bord werfen, meint etwa der den Konservativen nahestehende Politikwissenschaftler Skúli Magnusson. So dürfte es beim morgigen Referendum, an dem über 6 Einzelvorlagen aus dem neuen Verfassungsentwurf abgestimmt wird, zwar zustimmende Mehrheiten geben. Gleichzeitig aber wird damit gerechnet, dass eine Mehrheit der Stimmberechtigten dem Urnengang fernbleiben wird. Immerhin, noch nie zuvor konnten die Isländerinnen und Isländer in der Politik so viel mitreden wie in den letzten 4 Jahren, als sie unter anderem 2-mal ein Schuldenrückzahlungsabkommen mit Großbritannien und den Niederlanden ablehnten. Und schon im nächsten Jahr steht neben den Parlamentswahlen im Mai im Herbst die Frage der EU-Mitgliedschaft auf der Tagesordnung. Für die isländische Demokratie hat die Finanzkrise zweifellos belebend gewirkt.
In den letzten 10 Jahren sind 4 Millionen Industriejobs in den USA wegrationalisiert worden. Und doch sind 600.000 Jobs in der Branche nicht besetzt, mangels zeitgemäßer Ausbildung. Ein Lösungsansatz ist Steelworkers for the Future, ein Programm für den amerikanischen Stahlarbeiter der Zukunft. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Der 22-jährige Gabriel Arroyo tippt ein paar Zahlen in eine Maschine. Sie sieht aus wie ein Kühlschrank. Lämpchen leuchten auf, es surrt und es brummt in der großen Maschinenhalle. Sie befindet sich auf dem Campus des Cuyahoga Community College von Cleveland, einer Berufsschule.
I enjoy the program.
Gabriel sagt, er sei gerne hier. Er und 20 weitere Studenten lernen, was ein moderner Stahlarbeiter alles können muss.
It's more hands-on. I mean, we got books to make sure that we know, like,
Die Ausbildung sei praktisch. Die Studenten würden zwar auch Bücher studieren, aber das sei eher eine Ergänzung.
Make sure that you know.
Maschinen, Knöpfe, Lampen. Aber keine Hitze, kein Schweiß und auch kein flüssiger Stahl. Virgil Cicerna, der das Steelworker for the Future Ausbildungsprogramm leitet, sitzt in seinem grauen Büro und schmunzelt.
This has changed a lot in the last 10-20 years.
Der Alltag des Stahlarbeiters habe sich in den letzten 10-20 Jahren stark verändert, sagt er. Heute übernehmen Maschinen die Hauptarbeit. Deshalb müssten Stahlarbeiter vor allem eines sein: ausgezeichnete Techniker.
This needs to be a very high-skilled technician that has knowledge on both.
Der Stahlarbeiter muss sich auskennen mit mechanischen und elektronischen Maschinen, muss wissen, wie sie genau funktionieren, damit es zu keinen Pannen und keinen teuren Unterbrüchen bei der Stahlproduktion kommt.
Real time, because they cannot stop the line.
Das Cuyahoga Community College arbeitet eng mit dem internationalen Stahlriesen ArcelorMittal zusammen. Der hatte festgestellt, dass in seinem Cleveland-Werk viele altgediente Stahlarbeiter bald pensioniert werden und dass für sie keine geeigneten Nachfolger bereitstehen. Das Werk ist modern, die Maschinen produzieren effizienter als anderswo, die im Vergleich zu Indien oder China höheren Löhne lassen sich so rechtfertigen. In den letzten 10 Jahren sind in den USA 4 Millionen Industriestellen verschwunden. Trotzdem ist hochqualifiziertes Personal Mangelware.
There are 600,000 jobs unfilled in manufacturing today.
600.000 Industriestellen seien im Moment unbesetzt, erklärt der republikanische Kongressabgeordnete Don Manzullo aus dem Bundesstaat Illinois. Manzullo ist Chef der Industriekommission im Parlament in Washington. Er glaubt zu wissen, warum die qualifizierten Arbeiter fehlen. Wegen einer jahrzehntelangen Desinformation.
And that's because of 70 or 80 years of bad information coming from the education community in America, saying your grandfather worked in a shop.
Den jungen Leuten ist eingebläut worden, dein Großvater hat in einer Fabrik gearbeitet, dein Vater auch, du verdienst nun etwas, in Anführungszeichen, Besseres, du musst studieren. In Europa ist die Industrie nie als etwas Schmutziges betrachtet worden, sondern als Kunst, als Gestalten mit Händen. Manzullo und seine Kollegen in Washington wollen das Image des Industriesektors verbessern. Und sie wollen die offenen Stellen besetzen helfen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und Ausbildungsstätten fördern. Wichtig sind dabei praktische Ausbildungsprogramme wie jenes für Stahlarbeiter am Cuyahoga Community College in Cleveland. Auch Berufslehren sollen eingeführt werden, die sind in den USA bis jetzt nicht üblich.
There's nothing that makes me more upset.
Nichts ärgert Manzullo mehr als Universitäten, die den Leuten Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln, die auf dem Markt nicht gefragt sind. Für die Katz sei das.
What a waste of time.
Gabriel Arroyo hat da bessere Aussichten. Für die Absolventen des Stahlarbeiterprogramms gibt es von ArcelorMittal zwar keine Jobgarantie, aber mit diesem Diplom in der Tasche dürfte Gabriel auch bei einem anderen Arbeitgeber leicht eine Stelle finden.
I hope I will be in some kind of manufacturing type area.
Der 22-Jährige möchte später gerne für einen Industriebetrieb arbeiten.
Ein riesiger Markt von Finnland bis Portugal. 20 Jahre ist es her, seit die EU den europäischen Binnenmarkt offiziell in Kraft gesetzt hat. Die Schweizer Bevölkerung hat den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum damals 1992 zwar knapp abgelehnt. Und dennoch hat sich die Schweiz erfolgreich an die neuen Bedingungen angepasst. Trotz oder wegen des Binnenmarkts? Christian von Burg.
Jetzt beginnt die Zeit der Feiern. Und jeder feiert das, was ihm lieb ist. Bei der SVP ist es das knappe Nein des Schweizer Volkes zum EWR, damals vor bald 20 Jahren. Wirtschaftsliberale Kreise dagegen gedenken lieber der Schaffung des europäischen Binnenmarktes. Heute zum Beispiel die Vertreter der exportorientierten Maschinen- und Pharmaindustrie. Sie tun dies zusammen mit dem EU-Botschafter in der Schweiz, Richard Jones. Der europäische Binnenmarkt sei absolut zentral für die EU, sagt Jones.
For the European Union, the single market is absolutely key to the entire project. The past 20 years have shown that it has been an immense success story.
Eine Erfolgsgeschichte nicht nur für Europa, sondern auch für die Schweiz, betont Hans Hess, der Präsident des Branchenverbandes Swissmem.
Dieser Binnenmarkt ist für die schweizerische Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie enorm wichtig. Wir exportieren 80% und von diesen 80% gehen 60% in die Europäische Union.
Und die Wirtschaft der Europäischen Union ist seit der Einführung des Binnenmarktes massiv gewachsen. Die Schweiz hat also stark mitprofitiert. Aber nicht nur das. Trotz des Neins zum EWR ging ein Ruck durch die Schweiz. Die Politik hat plötzlich wirtschaftspolitische Reformen gewagt, die vorher niemand anging. Der junge Wirtschaftshistoriker Silvan Lips hat diese untersucht.
Während dem EWR-Prozess hat der Bundesrat festgestellt, dass mit dem EU-Binnenmarkt zwischen den EU-Ländern zum Teil mehr Freiheiten bestehen, weniger Handelsbarrieren, als das in der Schweiz zwischen den Kantonen der Fall ist.
Es brauchte also diesen Anstoß von außen, die Angst, dass die Schweiz von der EU wirtschaftlich überflügelt werden könnte, damit die Schweiz von sich aus Wirtschaftsreformen anpackte. Eine der wichtigsten war das neue Kartellrecht.
Früher war es nicht unüblich, dass es Preiskartelle gab, dass sich Unternehmen absprachen, um gewisse Preise festzulegen oder gewisse Gebiete sich aufzuteilen.
Auch viele Berufsdiplome waren lange Zeit nur kantonal gültig.
Wenn beispielsweise ein Student sich im Kanton Zürich ein Lehrdiplom erworben hat, war es nicht selbstverständlich, dass er dann auch in einem anderen Kanton unterrichten konnte.
Zahlreiche Liberalisierungen der Schweizer Wirtschaftspolitik fanden damals eine Mehrheit, im Parlament oft unterstützt von rechts und links. Öffentliche Aufträge werden seither konsequenter ausgeschrieben. Viele verdeckte Handelsbarrieren sind verschwunden, nach dem Vorbild der EU. Seit es der Schweiz mit den bilateralen Verträgen dann auch noch gelungen ist, einen fast gleichwertigen Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu erwirken wie mit dem EWR, seither ist die Schweiz gegenüber der EU wirtschaftlich in einer hervorragenden Lage. Wer heute aber von der EU spricht, denkt an die Krise. Und der bilaterale Weg der Schweiz, so sagt es die EU, sei nur noch eine Sackgasse. Da stellt sich die Frage, ob für die Exportindustrie heute wirklich der richtige Zeitpunkt zum Feiern ist. Die Frage geht an Christoph Mäder, den Präsidenten von Science Industries. Das ist der Dachverband der Pharma- und Biotechnologiebranche. Die anstehenden Probleme seien lösbar, sagt Mäder, aber sie seien groß.
Dass hier nicht immer nur eitel Freude und Sonnenschein herrscht, das war zu erwarten. Das stellt aber nicht das Grundkonzept in Frage. Ich glaube sehr wohl, gesamthaft haben wir Grund, den EU-Binnenmarkt zu feiern.
Denn trotz der härteren Zeiten, es lohnt sich weiterhin. Zwar haben die asiatischen Märkte in den letzten Jahren ständig an Bedeutung gewonnen, die Beziehung zur EU bleibt für die Schweizer Exportwirtschaft aber weiter zentral. Und umgekehrt ist auch die Schweiz für die EU nicht unwichtig. Sie ist immerhin der drittgrößte Absatzmarkt für europäische Produkte. Die wirtschaftliche Verflechtung ist also für beide Seiten ziemlich bedeutend.
Wir berichten ständig aus, aber selten über das Bundeshaus. Doch diese Woche fand im Parlamentsgebäude ein internationaler Kongress über das Bundeshaus und seine rund 150-jährige Geschichte statt. Interessanterweise bildet das Gebäude mit der grün-goldenen Kuppel fast überall die alte Schweiz, die alte Eidgenossenschaft ab, obwohl das Bundeshaus Ausdruck der neuen Schweiz von 1848 ist. Aber eben nur fast überall wird die alte Schweiz abgebildet. Raphael von Matt.
Der Blick vom Bundesplatz auf das Bundeshaus. Die Statuen von drei Frauen auf dem Dach. Ist es die Landesmutter Helvetia, die über uns wacht? Die Kunsthistorikerin Monika Billfinger schüttelt den Kopf.
Interessanterweise taucht die Helvetia überhaupt in diesem Haus nicht auf. Es ist die politische Freiheit und Unabhängigkeit mit der Legislativen und der Exekutiven.
Wer genau? Die politische Freiheit. Eine ziemlich abstrakte Sache. Konkreter wird's drinnen in der großen Kuppelhalle. Winkelried und Niklaus von der Flühe. Und oben, am Ende der Treppe, stehen wuchtig die drei Eidgenossen zum Schwur versammelt. Es ist die alte Schweiz, die hier den Ton angibt. Der Architekt des Bundeshauses, Hans-Wilhelm Auer, hat einen klaren Auftrag zu erfüllen. Zu zeigen, wie die Schweiz in ihrer Geschichte verankert ist. Und zwar in der Vormoderne, sagt die Spezialistin Monika Billfinger.
Das ist ihnen sehr, sehr wichtig, sich in dieser Tradition immer auf diese 1291 zu berufen.
Im oberen Stockwerk, im Ständeratssaal, viel Holz an den Wänden und gedämpftes Nachmittagslicht. An der Wand prangt kein großer Führer, kein Staatsmann oder General, sondern das Volk selbst. Das Wandbild von Albert Welti und Wilhelm Balmer zeigt die Nidwaldner Landsgemeinde mit normalen Innerschweizer Bürgern.
Es gibt dann eine ganze Generation mindestens von Innerschweizern, die hierher nach Bern kommen, um den Onkel Hans und das Tante Vreni im Bild zu sehen. Also es sind wirklich realistische Porträts, die hier abgebildet werden.
Eigentlich hätte Ferdinand Hodler das Wandbild im Ständeratssaal malen sollen. Seine Bilder im Zürcher Landesmuseum hatten aber für einen Skandal gesorgt. Sein Stil war zu modern. Das sollte sich nicht wiederholen.
Insofern war dann klar, dass Ferdinand Hodler hier nicht malen wird. Und dann war am Anfang, bei der Eröffnung 1902, diese Wand schlicht leer weiß.
Das Vermeiden von Konflikten, das zieht sich durch die Baugeschichte des Bundeshauses. Das Haus sollte nicht anecken, nicht zu modern oder futuristisch sein. Also Landsgemeinde, Eidgenossen, Rütlischwur. Wo aber ist die moderne Schweiz von 1848, dank der es das Bundeshaus überhaupt gibt? Beim Bau des Bundeshauses wird die jüngste Geschichte stiefmütterlich behandelt, wie Monika Billfinger erläutert.
Das Interessante im ganzen Parlamentsgebäude ist ja, dass sich die Schweiz nicht auf ihre kriegerische Vergangenheit bezieht. Der Sonderbundskrieg war ja ein Bürgerkrieg. Und man wollte alte Wunden unter keinen Umständen wieder aufbrechen lassen. Also es sind eigentlich idyllische Bilder. Es ist diese prosperierende Schweiz, die man zeigen will. Das ist ja schon eine Vision, die man hat, die hier umgesetzt wird.
Erst beim jüngsten Umbau vor 6 Jahren wurde dann ein wichtiger Verweis auf den modernen Bundesstaat eingefügt. Beim Besuchereingang hängt seither eine große Schweizer Karte an der Wand. Es ist die erste genaue Karte der Schweiz, die sogenannte Dufour-Karte. Erstellt mit Daten aus den Kantonen, ein echtes Werk des Föderalismus.
Es hat funktioniert mit dieser Karte und es scheint offensichtlich auch so, dass es in der Schweiz an sich funktioniert, seit 1848 dieses Zusammenspiel, dieses Sich-Finden an einem Thema und das unterschiedlich dann in den Kantonen durchzuführen.
Eine Landeskarte als Symbol für den Bundesstaat. Da ist sie, die neue Schweiz. Da ist er, der Anschluss an die Moderne. Doch was dominiert im Bundeshaus, in diesem nationalen Baudenkmal, ist die vormoderne Geschichte. Eine Schweiz, die ihr Selbstverständnis vor allem auf dem Mythos Rütli gründet. Eine Schweiz, die nur langsam auch ihre neuere Geschichte ernst nimmt.
Raphael von Matt. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.